Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute sprechen wir über die Optimierung von Geschäftsprozessen oder vor allem deine Steigerung der vertrieblichen Erfolge. Die Problematik, die in diesem Zusammenhang direkt sehr früh angesprochen werden soll, ist, ich glaube, dass der ein oder andere von euch mit mehr Leads überhaupt keine Ergebnisse erzielen könnte, weil ohne, dass die dahinterstehenden Prozesse aufgesetzt sind, die Gesprächsleitfäden existieren, die CRM-Software konfiguriert wurde, der Follow-up-Prozess definiert ist, die Vorlagen für das E-Mail-Marketing aufgesetzt wurden, die entsprechenden Upsell- und Cross-Sell-Optionen definiert und bepreist wurden, ist das einfach gar nicht förderlich, wenn mehr und mehr Leute an dich rangespült werden, weil du kannst die Leute nicht vernünftig bearbeiten und du kannst sie leider auch in vielen Fällen nicht parken. Der ein oder andere, der sich für irgendwelche Lead-Aktivitäten triggern lässt, ist ja eher so ein Impulskäufer und in irgendeiner Form eventuell bereit, jetzt sofort eine Entscheidung zu treffen oder niemals mehr eine. Und wenn du diese ganze Infrastruktur noch nicht aufgesetzt hast, dann lohnt sich im Prinzip nur ganz am Rande, da eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen, weil du diese Aufmerksamkeit nicht in Münzen transportiert bekommst oder konvertiert bekommst. Und deshalb möchte ich einfach dafür sensibilisieren, dass es schwer ist, einen Unternehmensbereich isoliert zu optimieren. Ich weiß, dass der eine oder andere, wenn er mit mir ins Gespräch kommt, immer wieder sagt, ja, mein Problem ist aktuell die Neukundengewinnung und ich brauche da irgendwie Hilfe in dem und dem Bereich. Aber wir bieten dann ja immer auch erstmal eine umfangreichere Analyse an, wo wir sagen, naja, pass mal auf, die Neukundengewinnung kann ja aufgrund von verschiedenen Problemfaktoren schwierig sein. Ich fange jetzt einfach mal ganz isoliert damit an, aufzuzeigen, woran es scheitern kann. Es kann zum Beispiel daran liegen, dass du keine Leads hast. Es kann aber auch daran liegen, dass du die falschen Leads hast. Oder es kann daran liegen, dass du einfach nicht weißt, wie man ein Verkaufsgespräch führt. Weil was nützt dir das, wenn du die richtigen Leads bei dir ins Büro bringst und die sitzen bei dir am Tisch und du kriegst es aber nicht geclosed, weil alles, was du da präsentierst, einfach Grütze ist und im Vergleich zu dem, was der Wettbewerb abliefert, einfach nicht überzeugt. Das Problem ist einfach, du hast so viel Komplexität in einem vernünftigen Unternehmen und in einem vernünftigen Verkaufsprozess, dass es eben auch isoliert schwer ist, herauszufinden, was für dich jetzt tatsächlich der Engpass ist. Und deshalb bieten wir dazu ja eine intensive Engpassanalyse an, weil ich immer sage, genau wie bei einem Arzt, ich höre ungern auf die Empfehlungen und die Wahrnehmung des jeweils Betroffenen. So, ich mache mir gerne ein eigenes Bild, um einfach gegebenenfalls Vorschläge zu machen, die meine Zielperson auch bestätigt und sagt, deckt sich mit dem, was ich selber auch wahrgenommen habe, deckt sich mit den Wünschen, die ich mitgebracht habe, aber eben gleichzeitig auch Raum schafft für die Chance, dass ich sage, hast du mal über die und die Sachen nachgedacht? Hier sehe ich extreme Baustellen, hier sehe ich extremen Handlungsbedarf, aber der ein oder andere hat das gar nicht auf dem Radar. Und das ist eben einfach das Problem. Ich glaube, man sollte sich immer im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Analyse, damit man im Prinzip daraus auch einfach mal den Handlungsspielraum identifiziert und zwar Spielraum, vielleicht auch Handlungsnotwendigkeit genau definiert, damit man einfach weiß, okay, wo stehe ich, wo würde ich gerne stehen, was sind die dazwischenliegenden Maßnahmen und Schritte und Dinge, die ich einfach alle umsetzen muss. Und dann muss man einfach mal, genau wie wenn du jetzt mit Lego irgendwas Großes bauen willst, Stein für Stein aufeinandersetzen, um einfach erstmal eine vernünftige Struktur zu schaffen, um da drin Erfolg überhaupt planbar erreichbar zu machen. Weil natürlich kannst du mit jedem einzelnen Experiment auch einen Zufallstreffer landen und hier und da mal ein bisschen Erfolg und dann erreichen und dann nennst du das nachher vielleicht, oh wow, da haben wir Glück gehabt, da haben wir einen richtig schönen Deal geholt. Aber vielleicht war es auch so schwer, diesen Deal einfach zu verkacken und der ist einfach so bei dir gelandet, weil derjenige einfach verzweifelt war. Aber die Realität ist doch, wer planbar vertrieblichen Erfolg sicherstellen möchte, der muss halt einfach auch ein Fundament schaffen, auf dem das überhaupt möglich ist. Und da muss man sich ja alles angucken. Das geht ja so weit, dass man auch mal in die Details reinschauen muss, beispielsweise bei den Angeboten. Was nützt das, wenn du gute Leads generierst, gute Gespräche führst, im Prinzip dann auch vielleicht in der Lage bist, Bedarf sauber zu ermitteln, dem Kunden einen richtig coolen Lösungsvorschlag zu machen, aber der dann aus irgendeinem Grund nochmal eine schriftliche Zusammenfassung von dem Ganzen haben möchte, was man dann Angebot nennt, um vielleicht auch mit externen Geldgebern darüber zu sprechen, ob diese Investition freigegeben werden kann. Das ist ja in meinem beruflichen Kontext oft genug passiert, dass dann irgendwelche Investoren im Hintergrund oder irgendwelche anderen Geschäftsführer oder irgendwelche anderen Leute, wie zum Beispiel auch Banker oder so, nochmal grünes Licht geben mussten. Und die haben ja dann an den ganzen zuvor stattgefundenen Aktivitäten gar nicht teilgenommen. Das heißt, alles, was die haben, ist im Prinzip irgend so einen teilweise etwas angezündeten Präsentator, also Kunde, Kundin, mit denen du da gesprochen hast, die jetzt wirklich loslegen wollen, die dann da in irgendeiner Form so mit so ein bisschen Halbverstand, also auch halbem Verständnis, jetzt will ich das mal so nennen, skizzieren, was sie da machen wollen, weil hundertprozentig in der Lage, das wiederzugeben, ist ja der Kunde im Normalfall nicht. Wäre er dazu in der Lage, wäre er eher Kollege als Kunde und dann häufig auch ungeeignet. Das heißt, der hat so grob kapiert, was passieren soll, aber so alle Details hat er jetzt auch nicht griffbereit, lässt sich aber im Prinzip dazu durchringen, dass er sagt, komm, diese Person, die mir das präsentiert hat, also in diesem Rollenbeispiel du, hat einen guten Job gemacht, der hat das im Griff, der traue ich zu, das gewünschte Ergebnis zu erreichen und deshalb würde ich das gerne umsetzen. Und dann gibt es dazu halt noch eine schriftliche Zusammenfassung, die ja als Angebot heißt. Und wenn die aber nicht überzeugt, völlig verwirrend ist, vielleicht die Zahlungskonditionen und so weiter alle nicht so wirklich nachvollziehbar sind, dann scheitert der Deal ja auch eventuell einfach an der Zusprache der anderen Leute, auf die du selber gar keinen Zugriff hast im Rahmen des Verkaufsprozesses. Und das zum Beispiel hätte man schon vermeiden können, wenn man einfach mal die ganzen Schriftdinge, die in so einem Kontext gebraucht werden, einfach auch mal optimiert. Das heißt, es gibt so viele Stellschrauben, an denen man drehen muss, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, sich über den Handlungsbedarf im Vorfeld ein wirklich umfassendes Bild zu machen, weil man dann auch erst weiß, welche Optionen überhaupt Sinn machen. Denn tatsächlich ist es ja so, es gibt ja viele Möglichkeiten, Kunden zu generieren. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Engpass bei Neukundengewinnung, dann kannst du ja zum Beispiel einfach mal überlegen, mit wem stehe ich bereits in Kontakt und dann gehst du erstmal auf die Leute zu. Dann kannst du natürlich auch sagen, ich hätte gerne lieber so eine kalte Zielgruppe nochmal irgendwie aufgewärmt und dann irgendwann an mich herangeführt. Dann gibt es ja Möglichkeiten wie Social Media oder vielleicht auch über Kaltakquise oder andere Möglichkeiten, diese Leute erstmal initial zu kontaktieren, aufzuwärmen und dann irgendwann vielleicht mal in ein Gespräch zu bringen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur Folgendes. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ach ja gut, komm, ich könnte ja mal ein bisschen abtelefonieren, dann musst du dir auch überlegen, wer soll dir denn abtelefonieren? Und was soll diese Person denn am Telefon sagen? Und was ist denn das initiale Angebot, was da vorgestellt werden soll? Welchen Preispunkt darf das nicht überschreiten? Wie muss das im Prinzip vorgestellt werden? Wie muss der Gesprächsleitfaden aufgebaut sein, damit du überhaupt erreichst, dass jemand, der dich nicht kennt, wenn du den anrufst, überhaupt bereit ist, dir zuzuhören? Weil du kennst das ja selber aus deinem eigenen beruflichen Alltag. Da rufen ja jeden Tag gefühlt irgendwelche Leute bei dir an, die dich in irgendeiner Form sprechen wollen und die werden dann im Normalfall auch abgewimmelt. Und das Gleiche wird ja deinen Leuten, die das dann machen sollen, auch passieren. Darüber hinaus unterschätzen viele auch die Komplexität und den Zeitbedarf von Kaltakquise oder überhaupt mal Dingen abzutelefonieren, weil nicht jeder ist ja immer sofort erreichbar, nur weil du gerade Zeit hast. Und das ist ja auch nichts, was man mal so nebenbei machen kann. Eine Woche Vollzeit und dann mal wieder ein paar Wochen was anderes und dann wieder telefonieren, sondern das sind ja auch Dinge, die organisatorisch abgebildet werden wollen. Dabei muss man dann eben auch berücksichtigen, dass es bestimmte Zeitfenster gibt, in denen man extrem gut Leute erreichen kann. Und es gibt eben auch Zeitfenster, da macht es überhaupt keinen Sinn zu telefonieren. Und wenn man das aber alles weiß, dann kann man seine ganze andere Arbeit natürlich auch so organisieren, dass man vielleicht das Recherchieren von Adressen oder das Aufbereiten von Adressen und der Follow-up-Prozess, dass man den vielleicht in Zeitfenster legt, wo Telefonieren gerade nicht so viel Sinn macht und dass man eben das aktive Raustelefonieren planbar zu bestimmten Zeiten durchführt, wo man eben auch die Chance hat, tatsächlich jemanden zu erreichen, der zuhören möchte. Und da muss man natürlich irgendwie gucken, dass man vielleicht auch wiederkehrende Einwände und grundsätzliche Widerstände identifiziert, dafür irgendwelche Musterantworten rausarbeitet, dass man so eine Art Vertriebshandbuch hat. Dann muss man vielleicht auch gucken, wie man das ganze Regelwerk aufsetzt. Also wie oft wird jemand angerufen, wann wechselt man den Kanal, wann schickt man dem vielleicht mal eine WhatsApp, rufe ich den eher am Handy an oder eher auf dem Festnetz, schicke ich vielleicht flankierend noch was postalisch raus oder per E-Mail. Wenn ja, wie mache ich das? Und da gibt es so viele Sachen, die man eben ausarbeiten muss, dass ich immer wieder überrascht bin, wenn dann Leute, die echt auch ein Unternehmen aufgebaut haben, was richtig gut funktioniert, schon vielleicht jenseits der 1 Million Umsatz liegt, sodass man einfach denkt, okay, die haben also tatsächlich auch hier ein paar Sachen richtig zuverlässig hingekriegt, die auch nicht nur einmal geklappt haben, sondern öfter, deshalb haben sich auch Bestandskunden gebildet und trotzdem scheitert es halt hier an den Basics. Es ist ja auch so, ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der macht 13,5 Millionen Umsatz. Was der nicht hat, sind zum Beispiel Kennzahlen. Der freut sich zwar, dass es irgendwie vom Umsatz her funktioniert, der freut sich, dass er auch einen gewissen Gewinn macht, der freut sich auch über ein sehr schönes Gehalt, was er sich da jeden Monat oder aufs Jahr gesehen dann halt jährlich bezahlt, aber tatsächlich hat er keinen Plan so richtig über die Kennzahlen. Der kriegt immer so mit, was in den einzelnen Abteilungen los ist und kriegt auch mit, dass er irgendwie immer mehr Mitarbeiter braucht und stellt dann auch immer wieder neue Leute ein und hat dadurch natürlich dann auch nicht nur einfach mehr Leute im Haus, sondern häufig auch eine höhere Umsetzungskapazität, was zu mehr Auftragsvolumen führt, also auch realisiertem Auftragsvolumen, was den Umsatz nach oben bringt. Aber so eine richtige Übersicht über die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter, sowohl im Vertrieb wie im Innendienst, wie auch jetzt beispielsweise im technischen Bereich, also in der Auslieferung, Dienstleistungen und so weiter, da musst du ja pro verkaufte Stunde oder pro verkauftem Paket oder was immer deine Maßeinheit irgendwas tracken, hat der nicht. Und das ist halt einfach schwierig, weil wenn du jetzt beispielsweise vorne entscheiden möchtest, wie viel Geld will ich denn eigentlich ausgeben, um vielleicht zum Beispiel über eine bezahlte Werbekampagne zu erreichen, dass sich einfach mehr Leute bei uns melden und wie kann ich die dann qualifizieren, wie kann ich die im Prinzip vielleicht auch erstmal erfassen, bevor ich die qualifiziere, nach welchen Rahmenbedingungen muss ich die qualifizieren, wann entscheide ich, dass hier ein Follow-up sinnvoll ist, wann entscheide ich, dass der Lead eigentlich direkt wieder gelöscht werden kann, wann bin ich bereit, nochmal zusätzliche Ressourcen zu investieren, wann nicht. Wann greife ich vielleicht flankierend auch nochmal auf andere Tools und Portale und Kontaktmöglichkeiten zurück, wenn der Primärkontakt einfach so wie gewünscht nicht stattfindet? Das ist halt komplex. Und das sind ja so Sachen, die wir dann auch auf unseren Zwei-Tages-Events, wenn wir dann mit den Leuten so öffentliche Workshops machen, immer gerne mal vorführen, weil der ein oder andere hat einfach überhaupt keinen Überblick, wie man sich der Sache überhaupt nähern müsste. Und ob wir das dann nachher zusammen umsetzen oder ob ihr das alleine umsetzt, das bleibt euch ja völlig freigestellt. Aber zumindest müsste man ja erst wissen, was ist überhaupt einfach alles zu tun? Wie groß ist eigentlich der Workload? Weil tatsächlich ist ja so, dass gerade mit in Unternehmen, die noch nie so richtig wirklich aktiv Vertrieb gemacht haben, die mehr so ein bisschen von Empfehlungen gelebt haben und vielleicht auch von technischen Notwendigkeiten, wo vielleicht auch der Markt einfach automatisch mehr genug Nachfrage generiert hat, da fehlt einfach auch das Verständnis, wie Vertrieb geht. Das heißt also nur als Beispiel, damit du verstehst, was ich meine, mit wenn der Markt Nachfrage generiert hat. Also ich weiß, dass das dem einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, vielleicht Bauchschmerzen macht, aber von uns normalen Menschen da draußen hat ja keiner Datenschutz gebraucht. Also dass da jetzt 2018 mit der DSGVO da jede Menge Regeln in den Markt gekommen sind, das ist zwar jetzt so, dass wir das irgendwie alle akzeptieren und uns auch irgendwie alle danach richten, aber letztlich ist das ja so, da ist ja auch eine Menge Komplexität durch entstanden und auch mit hier Datenschutzbeauftragten und Audit und dem Ganzen drumherum einfach eine Kostenposition entstanden, die jetzt nicht wirklich Probleme löst und die wir vorher nicht gebraucht haben. Aber tatsächlich gab es auf einmal jede Menge Nachfrage und das hat ja dann auch flankierend in anderen Bereichen eben Aufträge generiert. Wenn du zum Beispiel jetzt als Unternehmen dein Thema Datenschutz ein bisschen professionalisieren wolltest, hast du ja häufig schnell festgestellt, okay, da fehlen auch noch ein paar technische Voraussetzungen, denken wir mal an Cybersecurity im Allgemeinen und dann wurden plötzlich bei den IT-Dienstleistern jede Menge Aufträge platziert. Das heißt, die IT-Dienstleister haben sich plötzlich dafür gefeiert, wie viele Aufträge hier sie generiert haben, aber eigentlich haben die ja nur Aufträge entgegengenommen, die extern, sagen wir mal, vielleicht von Brüssel aus dem Europaparlament oder so generiert wurden, weil tatsächlich hat ja das alles nur in der Konsequenz von der Gesetzgebung stattgefunden und nicht, weil plötzlich ein Umdenken in der Bevölkerung erfolgt ist. Oder weil eine technische Notwendigkeit allgemein erkannt wurde, sondern man hat halt einfach gesagt, dann müssen wir was machen. So, jetzt zurück zu dem ursprünglichen Thema. Also du musst jetzt ja überlegen, wie kann ich das Ganze da aufbauen? Wie gehe ich bei der ganzen Sache vor? Und dann musst du natürlich auch da gewisse Tests machen. Vor allen Dingen musst du das Ganze aus meiner Sicht standardisieren, weil du hast immer so im Vertrieb vor allen Dingen Leute, die sind einfach so ein bisschen redebegabter. Weil ich glaube, es gibt im Vertrieb keinen, der nicht reden kann, weil Vertrieb halt gerade bei komplexeren Produkten und Dienstleistungen eben auch Kommunikationskompetenz erfordert. Das heißt, Leute, die in dem Bereich tätig sind, können tendenziell auch einfach ganz gut kommunizieren. Und das führt dann natürlich dazu, dass man in irgendeiner Form halt auch davon ausgehen kann, ja, dass die Leute reden können. Aber die müssen ja auch im Prinzip alle irgendwie im Idealfall das Gleiche sagen. Weil wenn du da jetzt jedem so überlässt, ach mach mal, das wird schon und hör mal auf dein Bauchgefühl und so, dann hast du natürlich auch das Problem, wenn einer dieser Leute, vor allen Dingen auch wenn es richtig gute Leute sind, irgendwann dein Unternehmen verlässt. Ja, dann ist auch das ganze Know-how weg, weil der sagt dann irgendwann, selbst wenn ihr im Guten auseinandergeht, im Rahmen so einer Übergabe, ich habe die Leute einfach angerufen, habe ich doch grob vorgestellt, was wir da so machen und wenn die dann überzeugt waren, dann haben die auch suggeriert, sie wollen das umsetzen und dann ist halt der Auftrag zustande gekommen, aber so kann man ja keine neuen Leute auf Flughöhe bringen, um damit im Prinzip dafür zu sorgen, dass das lückenlos fortgesetzt wird auf dem Level, wie es vorher der Fall war. Gerade wenn die guten Leute gehen, kann das natürlich dazu führen, dass deine Vertriebserfolge erstmal heftig zurückgehen und wenn du da drauf angewiesen bist, weil dadurch immer halt auch Geld reinkommt, was du brauchst, um deine Kosten da im restlichen Unternehmen in irgendeiner Form zu stemmen, ja, dann hast du natürlich irgendwie tendenziell einfach mit großen Problemen zu rechnen und gerade dann, wenn dann die Liquidität angegriffen wird und vielleicht dahin schmilzt, drohst du natürlich auch Gefahr, vielleicht nervös zu werden und wenn du nervös bist im Vertriebsprozess, dann wirst du tendenziell auch eher bereit sein, irgendwelche Kompromisse im Neukundengespräch zu machen. Und das wiederum führt dann eben dazu, dass du hier einfach angreifbar wirst, weil Kunden merken das ja und niemand kauft gerne beim Bedürftigen. Und wenn er das doch macht, wird er den komplett ausquetschen. Das heißt, er wird den richtig gegen die Wand spielen und wird richtig gucken, dass er da den für sich absoluten Bestpreis rausholt, weil dem dann teilweise die langfristige Partnerschaft völlig egal ist. Der will einfach nur so seinen persönlichen Benefit maximieren. Und wenn du da jetzt sozusagen gezwungen bist mitzuspielen, weil du sagst, ein schlechter Auftrag ist immer noch besser als kein Auftrag, dann ist halt irgendwann auch einfach eine schlechte Ausgangssituation erreicht. Und das gilt es eben alles zu vermeiden. Das ist aber jetzt nicht mit einer einzelnen Maßnahme verbunden, sondern da musst du auch wirklich gucken, wer ist mein Idealkunde, wie kann ich den ideal erreichen, über welches Portal kann ich den gut nutzen, also anschreiben oder kontaktieren, im Auge behalten. Und dann musst du natürlich auch überlegen, wo kriegst du die Leads her, kaufst du die ein, generierst du die selber, greifst du die von irgendwelchen Zielgruppenbesitzern ab? Also auch da muss man sich ja einfach Gedanken zu machen. Und dann muss man halt auch überlegen, wie kann man den ganzen Prozess vielleicht zum Beispiel noch durch technische Hilfsmittel ideal optimieren. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel, ohne dass ich da jetzt eine Produktempfehlung ausspreche und ich auch keine konkrete Werbung mache. Wir haben zum Beispiel bei uns intern so ein Tool. Das nutzen wir, um die ganzen Kunden zu verwalten. Und in diesem Tool verwalten wir halt auch beispielsweise die Deals. Also wenn du beispielsweise bei mir irgendwie einen Online-Kurs gekauft hast, wenn du mal eine Engpassanalyse gekauft hast, wo wir mal in dein Unternehmen reingeguckt haben und auch mal ein persönliches Auswertungsgespräch du und ich miteinander geführt haben, losgelöst davon, ob du danach mehr mit uns machen möchtest. Aber das sind ja alles so Deals, die du tätigen kannst. So, und wenn dann dieser Deal stattgefunden hat, dann wird er bezahlt und dann wird ja auch das Fulfillment stattfinden und dann ist ja erstmal auch alles abgeschlossen. Aber jetzt kann es ja sein, dass du meinetwegen einen Online-Kurs kaufst und das kriege ich natürlich gar nicht mit. Bei einem Engpass-Analysegespräch oder Auswertungsgespräch, da bin ich ja selber in dem Videocall mit dir. Natürlich habe ich das dann im Kopf, aber bei den Online-Kursen, wenn du ein Buch bestellst, wenn du irgendwie ein Seminarticket kaufst, aber nicht mit mir ins Gespräch kommst, kriege ich das ja so gar nicht mit. So, und dann passiert Folgendes. Dann könnte es ja sein, dass du mir jetzt irgendwie über LinkedIn schreibst und ich kann dich gar nicht zuordnen. Dann würde ich dich ja vielleicht falsch abholen oder dir in einer Art und Weise antworten, die dich total irritiert. Und das wäre ja jetzt vertrieblich betrachtet irgendwie nicht ganz so schlau. Deshalb haben wir halt so Tools, die dann zum Beispiel einfach im LinkedIn anzeigen, ob diese Person bereits bei uns in der Datenbank ist, ob die Person schon Deals mit uns gemacht hat. Wenn ja, kann ich sogar mit einem Klick direkt sehen, welche Deals, sodass ich also auch auf völlig unbekannte Profile klicken kann und dann sehen kann, ah, alles klar, der war schon mal im Webinar, ah, alles klar, der war schon mal hier und so weiter, sodass ich darüber einfach die Leute schneller zuordnen kann und kann ich natürlich auch die Gesprächsführung anders machen. Und das ist ja so ein technisches Setup, wo man einfach mal drüber nachdenken muss, dass man auch sowas vielleicht mal aufsetzen sollte, damit man einfach auch die Voraussetzungen hat, die ganzen Touchpoints zu tracken und die Leute auch immer wieder im Auge zu behalten. Weil es ist ja ganz schlimm, wenn du beispielsweise irgendwie mit Leuten plötzlich in den Dialog einsteigst und die denken, der kennt mich überhaupt gar nicht, aber die haben bei dir im Unternehmen schon einiges an Touchpoints gehabt und Umsatz generiert, sodass sich das dann irgendwie auch ein bisschen befremdlich anfühlt und dann dazu führt, dass jemand eher wegdriftet, als dass er sich zu dir hingezogen fühlt. Das muss man natürlich dann auch alles monitoren, sodass man dann eben auch guckt, ob dann bestimmte Maßnahmen flankierend irgendwelche Konsequenzen an anderer Stelle auslösen. Gib dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen schaltest, ist tendenziell ja davon auszugehen, dass deine Follower auf Social Media steigen oder idealerweise die Zugriffe auf deine Webseite hochgehen. Das geht aber ja nur festzustellen, wenn du dafür entsprechende Tools einsetzt, um zu gucken, sind diese Effekte auch feststellbar. Sonst merkst du ja vielleicht nur, die Werbeanzeige bringt aktuell noch keine Deals. Aber dass das dazu führt, dass sich Leute intensiver mit dir auseinandersetzen, würdest du ja sonst gar nicht mitbekommen. Und deshalb glaube ich einfach, man muss akzeptieren, dass Vertrieb zum Beispiel alleine gar nicht optimiert werden kann. Und deshalb sage ich den Leuten ja immer, wenn wir beispielsweise mal wirklich bei dir Fortschritte erzielen wollen, dann müssen wir halt auch einfach die Teilbereiche berücksichtigen und das Ganze in eine belastbare, ganzheitliche Lösung konvertieren. Das heißt, angefangen beim Marketing, wie trittst du nach außen auf, welchen Idealkunden sprichst du an, mit welchen Produkten und Dienstleistungen gehst du initial raus, wie weit legst du dein ganzes Portfolio offen, wie weit arbeitest du mit verschachtelten Angeboten, dass die Leute erstmal am Anfang nicht so verwirrt sind, was du alles tatsächlich anbietest, sondern nur mit wenigen Angeboten abgeholt werden. Dann dazu, wie kannst du die Leads entsprechend über welche Kanäle ideal ja erstmal generieren und dann halt entwickeln. Und dann geht es im nächsten Schritt natürlich darum, wie kann ich das verkäuferisch bearbeiten? Mit welchen Zahlungskonditionen, mit welchen Laufzeiten, welchen Abo-Modellen, vielleicht mit welchen Vertragslösungen, mit welcher Visualisierung, mit welcher inhaltlichen Strategie, mit welchen Paketen und so weiter wird der Kunde hier in irgendeiner Form überhaupt abgeholt? Und dann hast du nach hinten raus natürlich das Thema, dass ich glaube, dass man dann auch den ganzen Bereich Prozesse und technische Infrastruktur mit beleuchten muss, weil du kannst das ja nicht alles im Kopf behalten. Du musst ja diese ganzen Sachen in irgendeiner Form auch festhalten und du musst ja im Idealfall sogar aus den Verkaufsgesprächen rückspiegeln Richtung Marketing und Richtung idealerweise zum Beispiel bei bezahlten Werbeanzeigen Richtung Kampagnenmanagement, dass da entsprechend gute Leads oder schlechte Leads generiert werden, damit die auch ihren Ansatz verändern können. Weil was nützt dir das, wenn du das nie zurückspielst, immer nur feststellst, jeder, mit dem ich spreche, ist ungeeignet, um mit mir zusammenzuarbeiten, aber die Leute dir immer mehr davon bringen. Dann hast du zwar tendenziell das Gefühl, ich gebe Geld aus und es werden Leads generiert, aber wenn die Leads alle unbrauchbar sind, dann macht es vielleicht gar keinen Sinn, mehr Leads zu generieren, weil du brauchst ja nicht mehr, du brauchst andere Leads. Aber irgendeiner muss ja Marketing darüber mal informieren. Und das kann man tatsächlich auch ganz gut machen mit verschiedenen Tools. Dann kann man nämlich beispielsweise auch diese automatisierten Kampagnen mit diesen Informationen versorgen, was dann einfach dazu führt, dass die Kampagne selber schon bei dem Ausspielen der Werbeanzeigen besser weiß, wen wollen wir denn hier eigentlich erreichen? Denn die ganzen Plattformen bieten dir da schon irgendwo gewisse Einblicke und legen da auch bestimmte Daten einfach offen, weil die denken ja, ihr Business auch langfristig. Klar verdienen die auch Geld, wenn du jetzt eine Einmalaktion machst, aber es ist ja für die auch einfacher, wenn sie dir jemanden finden, der einfach so viel Erfolg mit bezahlter Werbung hat, dass es einfach immer mehr Geld zurückbringt, als es initial gekostet hat, weil dann wissen die ja auch, alles klar, der zahlt in Zukunft jeden Monat an uns, weil der gibt jeden Monat x Euro aus und kriegt halt x plus deutlich mehr zurück. Und solange das ein Win-Win für beide Seiten ist, ist es ja unwahrscheinlich, dass diese Zusammenarbeit endet. Und so bauen die sich dann ja auch da sehr profitable Bestandskunden auf. Und deshalb sind die natürlich schon daran interessiert, dich auch bestmöglich dabei zu unterstützen, hier im Endeffekt einfach auch gute Erfolge zu erzielen. Das nützt nichts, wenn du ahnungslos bist, weil dann kannst du halt mit den Tools nichts machen. Denk jetzt mal an meinen Sohn Jonathan, wenn ich den mit 7 da in mein Auto setze, auch wenn das zu vielen Teilen ja völlig selbstständig fährt und gerade wenn ich mal rückwärts fahre und da irgendwo einer auf der anderen Straßensanke langläuft und der wieder eine Vollbremsung macht, mich auch teilweise echt aufregt, dass der so viel mitdenkt und alles im Auge behält. Aber es würde ja trotzdem nicht reichen, was mein Sohn jetzt aktuell mitbringt, damit er mein Auto fahren könnte. Das heißt, die Technik ist vielleicht super, das ist auch ausgereift und das funktioniert auch wunderbar für jemanden, der das komplette Skillset hat, um diese Sachen richtig zu bedienen. Aber mit dem Mangel an Skills kommt natürlich auch eventuell gar kein Ergebnis zustande oder ein großer Unfall, was im Hinblick auf bezahlte Werbung einfach zum Totalverlust der Investition führt. Und von daher, glaube ich, muss man das alles eben komplett durchdenken. Und der Vorteil ist ja auch, dass man da auch aus meiner Sicht gar nicht jedes Mal das Rad komplett neu erfinden muss, weil es gibt ja einfach bestimmte Parameter, die überall gleich sind, unabhängig davon, in welcher Branche du arbeitest. Gerade bei uns, wo wir ja einen großen Fokus darauf legen, Unternehmer und Unternehmerinnen branchenübergreifend zusammenzubringen, spiegelt sich halt immer wieder genau das wider. Die haben alle die gleichen Schwierigkeiten, aber die glauben immer, in meiner Branche ist immer alles anders. Und in dem Moment, wo man sich nur mit Leuten aus seiner eigenen Branche trifft, findet man häufig auch einfach immer nur Bestätigung für die Glaubenssätze, die zum kollektiven Gedankengut geworden sind. Und man hinterfragt nicht mehr, ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Wenn man aber dann plötzlich da mit Leuten aus komplett anderen Branchen zusammensitzt, dann denkt man plötzlich, ach krass, die haben da einen Ansatz gefunden, das müsste doch eigentlich bei uns auch funktionieren. Und dann die Bereitschaft, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen und die Möglichkeit, so eine Person auch einfach mal eben zu fragen, kannst du mir das mal zeigen? Kann ich mal deine Vorlagen sehen? Kann ich mal deine Einwandbehandlungsliste sehen? Kann ich mal deinen Gesprächsleitfaden analysieren? Kann ich mal gucken, wie du einen Call qualifizierst? Kann ich mal sehen, wie du ein Lead auch in verschiedene Status-Dinge bringst? Also ne, ist es jetzt ein Qualified Lead oder ist es im Prinzip einfach nur ein perspektivischer Lead oder ist es ein unbrauchbarer Lead oder es gibt ja noch andere Möglichkeiten, so Leads irgendwie qualitativ zu bewerten. Wenn du da mit Leuten aus anderen Branchen zusammen bist, dann gibt es da auch weniger dieses Konkurrenzdenken, weil der eine denkt sich, selbst wenn der das hier in meiner Stadt ganz genauso macht, habe ich doch gar keinen Nachteil durch, der macht doch was ganz anderes, der spricht doch ein ganz anderes Kundenklientel an. So, und das sind halt einfach so Sachen, wo ich immer denke, wenn einer kommt und sagt, ich möchte einfach nur den Vertriebsprozess optimieren, der einfachste Weg, das zu tun, wäre natürlich ein operatives Training durchzuführen, wo man einfach die Leute, die jetzt schon Kundengespräche führen, im Prinzip einfach dabei unterstützt, besser zu argumentieren, eine sauberere Bedarfsermittlung zu machen, sich selber besser zu präsentieren und damit vielleicht einfach abschlussstärker zu werden, sodass man grundsätzlich mal mehr Klarheit in diese Gespräche reinbringt und weniger so Verkaufschancen verwaltet, die teilweise dann über Monate da im System hin und her jongliert werden und immer wieder auch prozentual eine neue Gewichtung bekommen. Aber am Ende des Tages sind 67% Auftragswahrscheinlichkeit und 44% Auftragswahrscheinlichkeit eigentlich identisch, weil in beiden Fällen hast du 0 Euro auf dem Konto. Das würde aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen, das zu steigern und dann vielleicht auch mal die ein oder andere Verkaufschance als nicht realistisch zu markieren und damit aus dem System rauszunehmen, damit einfach die Leute sich auf weniger Follow-ups konzentrieren müssen und dann mehr Zeit haben, um vielleicht auch mal neues Geschäft, neue Leads und andere Leads zu generieren. Aber auch das kann man nicht dem Zufall überlassen. Ich habe vor längerer Zeit mit dem Unternehmer gesprochen, über 30 Mitarbeiter, also die wissen schon, was sie da tun, aber das hat halt bisher immer durch Empfehlung funktioniert. Jetzt wollen die da in irgendeiner Form in den Vertriebsprozess einsteigen und weil die selber davon noch nicht so ganz überzeugt sind, haben sich überlegt, dass sie im ersten Schritt mal hingehen und so eine Minijobberin holen, die nebenbei mal so ein bisschen rumtelefoniert. Das Problem ist, ich habe diese Minijobberin kennengelernt und habe einfach mal so 2, 3 Rückfragen gestellt und direkt gemerkt, die hat überhaupt keine wirkliche Ahnung. Das heißt, die hat weder einen Gesprächsleitfaden, noch hat die einen wirklichen Überblick darüber, wie sich deren Lösungsansatz von anderen Lösungsansätzen unterscheidet oder wie der ROI berechnet wird oder bestimmte andere Dinge, sodass ich gedacht habe, hör mal, die ans Telefon zu setzen, ist einfach Quatsch. Weil am Ende, was soll das denn bringen? Jeder, der mit dir telefoniert, wird sich fragen, warum hat die mich gerade angerufen? Und das bringt dir ja dann nichts. Das heißt, eigentlich sehe ich durch die Beschäftigung dieser Person im Prinzip auf der einen Seite natürlich ein soziales Engagement, das ist immer gut, aber unternehmerisch betrachtet macht das halt nur bedingt Sinn. Ich habe zum Beispiel mich gerade am Kindergarten meines Sohnes beteiligt, also da ist er heute nicht mehr, aber ich finde, die haben einen super Job gemacht und ich wollte immer sagen, dass ich das gerne dokumentiere, dass sie einen super Job macht und ich mir keine Vorteile für meinen Sohn erhoffe, deshalb spende ich da jedes Jahr Geld hin. Jetzt habe ich gerade da eine größere Sprossenbandanlage finanziert, da hat mein Sohn nichts mehr von, aber die freuen sich halt, dass ich immer noch dankbar bin für deren gute Arbeit. Deshalb soziales Engagement finde ich gut, aber vielleicht nicht im eigenen Unternehmen, sondern eher außerhalb. Und in deiner Firma, wenn du so startest, wirst du aus meiner Sicht eher den Beweis herbeiführen, dass Vertrieb bei euch nicht funktioniert, weil du einfach falsch startest. Und wenn du falsch startest und dann keine gewünschten Ergebnisse kriegst, dann wird sich zwar für dich die Überzeugung durchsetzen, naja, das klappt bei uns nicht, das muss man bei uns anders machen. Aber wenn du es falsch machst, ist das ja vielleicht nicht die beste Grundlage, um daraus die strategische Weiterentwicklung für die nächsten Jahre abzuleiten. Und deshalb würde ich einfach an dieser Stelle dazu aufrufen wollen, die Sache etwas professioneller anzugehen und sich da immer auch einen gewissen Überblick über die gesamte Zusammenhänge der einzelnen Abteilungen zu machen, weil Vertrieb ist ja jetzt beispielsweise auch einfach mal nur so ein Oberbegriff. Vertrieb zum Beispiel im Bestandskundenumfeld, also strategische Bestandskundenentwicklung, wird ja zum Beispiel ganz anders gemacht als Neukundenakquise. Und wenn du bezahlte Kampagne noch dazu nimmst, läuft es nochmal komplett anders. Und wenn du auf Events akquirieren willst, läuft es nochmal anders, als wenn du zum Beispiel Webinare machst, auch wenn das auch Events sind. Und dann hast du einfach Leute, die können sich direkt entscheiden und andere Leute brauchen halt Vorlaufzeit. Und dann hast du halt Leute, die sind sozusagen ready to buy und andere sind noch im Problembewusstseinsmodus. Das heißt, die sind immer noch dabei, dass sie zwar erkannt haben, dass es ein Problem gibt, aber der Handlungsbedarf ist noch nicht groß genug, um sich dem wirklich zu stellen. Oder du hast natürlich auch sehr sprunghafte Leute am Markt. Die wollen heute was starten, aktivieren dann auch jede Menge Leute, aber diese Energie ist dann auch relativ schnell wieder weg, sodass sie sich dann wieder um andere Sachen kümmern. Deshalb kommen auch viele von denen einfach nicht voran. Und das muss man ja in seinem Vertriebsprozess in irgendeiner Form alles berücksichtigen, damit man auch weiß, an welcher Stelle macht es Sinn, wirklich auch mehr Ressourcen einzusetzen und an welcher Stelle macht es einfach nicht so viel Sinn. Und wann macht es auch vielleicht Sinn, mal den Kontakt zu einem Kunden einfach aktiv abzubrechen, vielleicht die Tür für eine weitere Kontaktaufnahme durch den Gesprächspartner offen zu halten, aber von eigener Seite her nichts mehr zu tun, um da im Prinzip einfach sich auch zeitlich abzusichern, dass man da nicht einfach verheizt wird, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Und von daher gibt es viele, viele Sachen. Ich habe in meiner Mastermind zum Beispiel einen Unternehmer, der beschäftigt aktuell 3 Vollzeitkräfte, die den ganzen Tag Kaltakquise machen. Die machen im Durchschnitt 750 Calls die Woche. Das sind also, wenn du mal 4 Wochen unterstellst, 3000 Calls im Monat, da wir ja eigentlich mit 4,33 Wochen rechnen müssen, weil ja nicht jeder Monat exakt 4 Wochen hat, sondern immer ein paar Tage mehr, kommst du also tatsächlich auf mehr. Aber die machen halt 3000 Calls mit gekauften Adressen über bestimmte Datenbanken. So, und dann bin ich ja durch die intensive Zusammenarbeit genau im Thema, wie viele davon sind überhaupt interessiert, wie viele davon buchen den ersten Termin, wie viele davon brauchen den zweiten Termin, wie viele davon kriegen ein Angebot, wie viele davon nehmen das Angebot an, wie viele davon werden dann Kunde, wie viele kaufen von den Kunden im Nachgang dann nochmal und was wird damit für ein Volumen bewegt und rechnet sich das und kann ich damit nicht nur die Vertriebsleute bezahlen, sondern auch den Einkauf der Datensätze rechtfertigen und kann ich darüber hinaus auch noch Profit generieren, dann musst du dir in dem Zusammenhang häufig auch Gedanken machen über ein Provisionsmodell, weil viele im Vertrieb halt auch gerne auf Provisionsbasis bezahlt werden, damit sie im Prinzip für noch mehr Engagement nochmal irgendwie die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu verdienen, als wenn sie einfach nur Standardleistungen erbringen. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass wir diese ganze Komplexität zusammen auflösen und da einfach mal mit drüber zusammen nachdenken, wie man sich in deinem Business, in deiner aktuellen Situation dem Thema nähern sollte, Die einfachste Möglichkeit, das einfach mal loszutreten, wäre, dass du dich einfach mal auf eine unserer zwei Tagesveranstaltungen einbuchst. Da gibt es ja im Prinzip immer genug Termine. Wenn du gar keinen Überblick hast, wann die sind, wo die sind, dann melde dich gerne bei uns im Office. Dann geben wir dir da gerne nochmal Termine bekannt. Aber da hast du einfach mal die Möglichkeit, in 2 Tagen bei meinem Sprechtempo, sage ich jetzt mal in 4 Tagen Content, einfach so viele Ideen zu bekommen, dass du danach ziemlich gut im Bilde bist, was im Tal der Möglichkeiten überhaupt alles für Optionen bestehen. Und dann kann man sich da auf 1, 2 im Prinzip fokussieren und dann zusammen überlegen, wie würde das jetzt bei dir in der Umsetzung aussehen. Weil das Wichtigste, wenn du in den Vertriebsprozess einsteigen möchtest, ist eigentlich, dass du nicht alles gleichzeitig startest, sondern erstmal mit so ein paar Maßnahmen startest, die dann richtig auch perfektioniert werden und dann erst später weitere Kanäle dazukommen. Aber das ist halt ein Beratungsprozess. Da muss man gucken, wo die einzelnen Leute stehen und auch, was ist an Man- oder Woman-Power verfügbar, um das Ganze operativ auch umzusetzen. Und da müssen wir einfach mal einsteigen. Also, wenn du daran Interesse hast, komm auf mich zu. Ansonsten nimm einfach den Impuls aus dieser Folge mit. Es ist komplexer, als der eine oder andere denkt. Und deshalb mach es nicht halbherzig, weil am Ende würde ich das sonst nur darin bestätigen, dass Vertriebler alle nur unheimlich teuer sind, immer nur Geld verdienen. Aber gleichzeitig darfst du nie vergessen, jedes Unternehmen in deiner Branche, was erfolgreicher ist als du, hat einfach einen besseren Vertrieb. Das heißt, es gibt genug Beweise dafür, dass Vertrieb der Schlüssel für unternehmerischen Erfolg ist. Und du musst dir einfach nur überlegen, wie lange willst du noch in deiner alten Welt gefangen sein und sagen, es geht auch anders. Ich bin bisher auch ganz gut zurechtgekommen, im Gegensatz zu denen, die sagen, ich will es einfach mal testen, weil ich würde gerne mal die neue Welt sehen, von der ich selber einfach ja bisher keine Eintrittskarte finden konnte, weil da kommt man ja hin. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, dass du immer schön diese Folgen hörst. Vielen Dank für deine Loyalität. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.